Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, hier im Hörsaal gibt es zweimal pro Woche wissenschaftliche Vorträge für euch aus allen möglichen Bereichen. Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, alles was relevant und spannend ist. Ja, so eine Wissenswundertüte sozusagen. Handverlesen von euren vier Hörsaal-Hosts. Wir wühlen uns für euch ja immer fleißig durch die Wissenschaftskalender und Vortragsprogramme dieser Republik. Und dabei bin ich dieses Mal auf zwei Vorträge gestoßen, die ich sehr wichtig und sehr interessant fand und die sich beide um Krieg und Frieden drehen. Ja, und die habe ich euch für die beiden neuen Folgen mitgebracht. In einer geht es um Pazifismus und wie man in der heutigen, düsteren, muss man ja sagen, mitunter Welt überhaupt noch Pazifismus vertreten kann. Das ist aber die nächste Episode. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie Klimawandel, Konflikte und Krieg zusammenhängen.
Man sieht, dass bestimmte Migrationsbewegungen schon jetzt im Kontext von sich verändernden Umweltbedingungen stattfinden. Es gibt einen gewissen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Klimafolgen sich auf gewaltsame Konflikte auswirken, also beispielsweise Konfliktkonstellationen verschärfen können. Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert den Flüchtlingsbegriff über das Moment der Verfolgung. Und dieses Moment ist im Falle von Klimafolgen eben nicht gegeben. Das heißt, es gibt keinen Anspruch auf Schutz, auf Asyl oder Ähnliches. Wenn wir an die 1,5-Grad-Grenze denken, dann müssen wir auch die Sicherheitsrisiken betrachten, die mit der Nichteinhaltung dieser Grenze einhergehen.
Wie beeinflusst der Klimawandel Konflikte? Wie sollten wir uns darauf vorbereiten? Und wie darauf reagieren, etwa was unsere Grenzen angeht? Darum geht es heute im Hörsaal. Super wichtige Fragen, super wichtige Fakten und Zahlen, die uns unsere Rednerin gleich dazu vorstellt. Und ja, zugegeben, kein einfaches Thema, ja, aber eben ein dringendes. Klimasicherheit im Spiegel der deutschen Sicherheitspolitik heißt der Vortrag. Kira Finke hat ihn gehalten. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat an der Humboldt-Uni Berlin zum Thema Klimawandel und Migration promoviert. Ja, und für ihre Promotion 2019 übrigens auch den Potsdamer Nachwuchswissenschaftlerpreis bekommen. Heute leitet sie das Zentrum für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das ist ein Think Tank, der sich explizit für eine nachhaltige deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Außerdem ist sie auch für die Bundesregierung tätig. Sie ist Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Und sie ist Gastwissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das kurz zur Einordnung. Aufgenommen wurde der Vortrag am 24. April 2023 im Rahmen der Vortragsreihe TU Berlin for Future, die Ringvorlesung zum Klimaschutz. Kira Finke nennt gleich so einiges an Studien, Berichten, Projekten und so weiter. Und die habe ich schon mal für euch notiert, müsst ihr nicht mehr machen. Und Links rausgesucht und das findet ihr alles in den Shownotes und auf unserer Seite. Ja, und ganz zuletzt noch der Hinweis, dass der Ton leider so ein bisschen kratzt. Ich fand aber, dass man das gut in Kauf nehmen kann und auch ganz schnell nicht mehr hört, weil das, was Finke zu sagen hat, einfach sehr interessant ist. Ach ja, und an zwei Stellen macht sie eine kleine Umfrage unter dem Publikum. Macht doch einfach einen Gedanken mit und guckt mal, wo ihr im Vergleich zu den anderen steht. Ja, und zum Thema Klimawandel, da habe ich noch einen ziemlich coolen neuen Hörtipp für euch. Den verrate ich euch aber nach dem Vortrag. So, jetzt endlich genug der Vorrede. Kira Finke für euch mit einem Vortrag über Klimawandel und Sicherheitspolitik.
Wir sind in einer Zeit, die geprägt ist von drei großen parallelen Krisen. Zwei davon stehen aus meiner Sicht auch in einem sehr direkten Zusammenhang, da beiden die Übernutzung natürlicher Ressourcen zugrunde liegt. Das ist zum einen die Covid-Pandemie, die sehr wahrscheinlich durch den überhöhten Konsum von Wildtieren, von eben diesen Wildtieren auf Menschen übersprang. Und das ist zum anderen die Klimakrise mit ihrer Übernutzung fossiler Ressourcen. Die dritte Krise, die uns momentan parallel dazu beschäftigt, ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der sehr entsetzliches menschliches Leid hervorruft, aber eben auch langfristige Umweltprobleme nach sich zieht. Das heißt, auch wenn die Kämpfe irgendwann aufhören, können die Umweltprobleme die Entwicklung des Landes noch über viele Jahre beeinträchtigen. Und in diesem komplexen Zusammenspiel dieser Krisen versuchen wir derzeit in der Bundesrepublik, in Europa, wieder quasi vor die Welle zu kommen, vor die metaphorische Welle zu kommen, um Krisenprävention zu leisten und nicht in einen dauerhaften Krisenreaktionsmodus zu kommen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die nicht traditionellen Risiken als Ursprung globaler Krisen sind in schon verschiedenen Regierungsdokumenten anerkannt worden. Beispielsweise in den Leitlinien der zivilen Krisenprävention, die von allen Ressorts gemeinsam beschlossen worden sind. Hier wird eben auch festgestellt, schon 2017, dass Klimafragen eben noch viel stärker behandelt werden müssen als Teil der Krisenprävention. Dann auch das Weißbuch der Bundeswehr. Und hier werden eben auch zum Beispiel Pandemien, zum Beispiel Klimafolgen als Herausforderungen für die deutsche Sicherheitspolitik schon identifiziert. Aber was daraus folgt, blieb erstmal mehrere Jahre unklar. Also es gab keine konkreten Handlungsanweisungen, die daraus sich ergeben haben. Nun gab es vor kurzem den Umsetzungsbericht der eben genannten Leitlinien. Und man sieht hier, dass eben nochmal der Fokus geschärft worden ist, schon vor der Bundestagswahl auf das Thema Klima und Sicherheit, also dass das nochmal erkannt worden ist als ein sehr wichtiges Thema für die zukünftige deutsche Sicherheitspolitik und auch Außenpolitik und dass hier noch verstärkt gehandelt werden muss. Und warum dies so wichtig ist, erklärt sich vielleicht auch hier nochmal in der Grafik, die den CO2-Verlauf in der Geschichte beschreibt seit ungefähr 10.000 Jahren. Und man sieht hier eben, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt immer weiter an und auch seit Veröffentlichung dieser Dokumente steigt er immer weiter an. Also von 2018 bei 410 ppm über weitaus höhere Werte, 414 2019 und so weiter. Und das bedeutet eben, dass wir es bisher nicht geschafft haben, diesen Trend zu beenden, der die Klimakrise bedingt, also eben diesen Trend des Verbrennens fossiler Energien, der dazu führt, dass sich CO2 in der Atmosphäre ansammelt. Nun steht die Bundesregierung in der Entwicklung der nationalen Sicherheitsstrategie und hier wurden schon drei Grundbegriffe quasi definiert. Und zwar, was bedeutet eigentlich Sicherheit in diesem Kontext und was sind die verschiedenen Dimensionen, Elemente von Sicherheit? Das ist zum einen die Unverletzlichkeit des Lebens, zum zweiten die Freiheit des Lebens und zum dritten der Schutz der Lebensgrundlagen laut Außenministerin Annalena Baerbock. Und genau in diesem dritten Element, Schutz der Lebensgrundlagen, findet sich eben auch die Frage wieder, was bedeutet das im Zuge der sich verschärfenden Klimakrise und des massiven Artensterbens. Wenn wir darüber nachdenken, wie kann eigentlich Klima in einer Strategie wie der nationalen Sicherheitsstrategie verankert werden, haben wir uns nach zwei Prozessen im Prinzip gefragt. Einerseits planetare Sicherheit, also die Frage, wie schaffen wir es, wie können die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag dazu leisten, dass das Erdsystem als Ganzes der menschlichen Zivilisation weiterhin ein gutes Zuhause bietet. Spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die planetaren Grenzen, wie auch beispielsweise Kippelemente im Erdsystem, die möglichst stabil gehalten werden müssen. Aber auch die Frage, was bedeutet das dann im Umkehrschluss für unser Handeln in verschiedenen Sektoren? Und wenn wir an Sicherheit denken, dann betrifft das eben auch den Sicherheitssektor, weil wir ein sehr geringes CO2-Budget noch haben, also die Menge von CO2, die wir in der Atmosphäre ablagern können, bevor ein bestimmter Erwärmungsgrad erreicht wird. Und das heißt, unter den Pariser Temperaturgrenzen von 1,5 bis 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau verbleibt uns nur noch ein sehr geringes CO2-Budget. Und das bedeutet eben, dass in allen Sektoren nun gleichzeitig Emissionsminderungen geleistet werden müssen. Auch in Sektoren, die sicherheitsrelevant sind oder auch in Sektoren wie zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit. Neben der planetaren Sicherheit geht es auch um den konkreten Umgang mit Klimafolgen. Also der Zusammenhang zwischen Klimafolgen und menschlicher Sicherheit, wie der Verfügbarkeit von Trinkwasser, wie der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, auch Fragen von umwelt- und klimabedingter Migration und Vertreibungsmustern, aber auch die Frage, unter welchen Bedingungen führen Klimafolgen zu gewaltsamen Konflikten oder in welchen gewaltsamen Konflikten spielen Klimafolgen eine Rolle. Also wo können sie beispielsweise Konfliktkonstellationen verschärfen? Und hier dann wiederum der letzte Punkt, eben die Frage, was für Ansatzpunkte gibt es hier, der beispielsweise der umweltbasierten Mediation, die dann solche Konfliktkonstellationen auch wieder auflösen könnten. Und insofern strukturiere ich heute meinen Vortrag nach diesen beiden Aspekten der planetaren Sicherheit, nochmal das ganz große globale Bild und dann nochmal auf die Frage der Umgang mit konkreten Klimafolgen in sehr spezifischen lokalen Kontexten. Wenn wir an die 1,5-Grad-Grenze denken, dann müssen wir auch hier die Sicherheitsrisiken betrachten, die mit der Nichteinhaltung dieser Grenze einhergehen. Und man sieht hier an dieser Grafik, dass die Nichteinhaltung der 1,5-Grad-Grenze mit signifikanten Risiken verbunden ist. Und diese sind eben insbesondere großskalige Veränderungen im Erdsystem, die große Subsysteme dieses Erdsystems betreffen. Beispielsweise die Veränderung des Permafrosts oder die Veränderung bestimmter Eisschilde. Um das noch etwas zu erläutern, es gibt eben bestimmte Kippelemente im Erdsystem. Das Erdsystem ist wie ein Körper, bestehend aus verschiedenen Organen. Und wenn eines dieser Organe erkrankt, geschieht dies auch nicht in Isolation, sondern kann sich auf andere Teile des Erdsystems auswirken. Deswegen ist es eben so wichtig, diese Erwärmung einzugrenzen und damit auch gefährliche Kippkaskaden zu verhindern. Wichtig dabei zu verstehen ist, es gibt nicht nur diesen Druck auf diese verschiedenen Systeme, wie zum Beispiel dem Amazonas-Regenwald, auf diese verschiedenen Kippelemente durch die Erwärmung, sondern es gibt eben auch natürlich anderen Druck, wie zum Beispiel die Entwaldung. Und deswegen ist es eben auch, wenn wir heute vornehmlich von Klimafolgen und Sicherheit sprechen, wichtig, auch gerade bei Lösungen auch einen breiten Ansatz zu wählen und andere Aspekte auch mit einzubeziehen und eben beispielsweise naturbasierte Instrumente zu betrachten, um eben auch anderen Druck von diesen Systemen zu nehmen. In welcher extremen Situation wir uns heute befinden, zeigt vielleicht diese Grafik ebenfalls, die darlegt, dass die CO2-Konzentration der Atmosphäre so hoch ist wie zuletzt vor etwa 2 Millionen Jahren. Das bedeutet, und das ist jetzt eine Zahl aus dem letzten IPCC-Weltklimaratsbericht, das bedeutet, dass wir jetzt uns in einem sehr besonderen Experiment befinden, da es, wie Sie alle wissen, den Homo sapiens erst seit ungefähr 300.000 Jahren gibt. Und das bedeutet eben, wenn es zuletzt eine so hohe Konzentration von CO2 in der Atmosphäre gab wie vor 2 Millionen Jahren, dass eben die menschliche Zivilisation möglicherweise auf diese Veränderung nicht gut vorbereitet ist. Der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre führt dann zu einer Erwärmung und wir wissen auch seit dem letzten Weltklimaratsbericht, dass diese Erwärmung sich erstmal fortsetzen wird. Doch in welchem Ausmaß, das ist noch nicht klar. Also wir werden auf jeden Fall in der nahen Zukunft, also in den kommenden 20 Jahren spätestens, auf die 1,5-Grad-Grenze stoßen. Das heißt, die Klimafolgen werden sich in jedem Fall erstmal weiter verschlimmern. Und dann hängt es sehr stark davon ab, wie sich die Emissionsminderungen vollziehen, also wie schnell wir aus den Fossilen beispielsweise aussteigen. Davon hängt dann ab, wie sich diese Erwärmung gegen Ende des Jahrhunderts verhält. Also ob wir die Erwärmung stabilisieren können auf unter 2 Grad oder eben auf über 4 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts gehen. Und davon hängen eben auch verschiedene Faktoren in der menschlichen Sicherheit ab. Also beispielsweise auch die Bewohnbarkeit bestimmter Gebiete auf dem Planeten Erde. Die 1,5 Grad Grenze könnte schon bis 2026 erreicht werden. Und das ist eine sehr erschreckende Nachricht der World Meteorological Organization, dass wir eben schon sehr dicht dran sind. Gerade im Hinblick auf das wahrscheinlich eintretende El Niño-Ereignis gegen Ende des Jahres werden wir nochmal deutlich stärkere extreme Ereignisse erleben. Und dies bedeutet eben auch für humanitäre Hilfe, für Sicherheitsaspekte, dass hier nochmal deutlich nachgelegt werden muss im Sinne von Klimaanpassung und Krisenprävention. Was kann eigentlich getan werden, um diese Entwicklung möglichst weit einzudämmen? Sehr viel natürlich, aber heute beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage von Sicherheitspolitik und Sicherheitssektor. Deswegen möchte ich hier nochmal konkret auf den militärischen Bereich eingehen, auch wenn es viele andere Sektoren, Energiesektor, Landwirtschaft und so weiter natürlich gibt, die hier eine auch größere Rolle spielen, will ich heute in diesem Zusammenhang eben ausschließlich über diesen einen Sektor, den Sicherheitssektor, sprechen. Wenn das Militär ein Land wäre, wäre es eines der größten Verschmutzer in der Welt. Man geht davon aus, dass zwischen 1 bis 5,5% der globalen Emissionen verursacht wird durch das Militär, also durch alle Militärs zusammengerechnet. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber es entspricht großen Sektoren, wie zum Beispiel Luftverkehr oder eben einer großen Industrienation, wenn man das zusammenrechnen würde und als Land aufrechnen würde. Und da gibt es eben jetzt auch konkrete Bemühungen, um diesen CO2-Fußabdruck zu senken. Beispielsweise auch das Beispiel der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist im Vergleich zu anderen Militärs, hat einen geringeren CO2-Fußabdruck. Sie hat 1,71 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß in 2021 verursacht. Und es gibt auch einzelne Bemühungen nun, wie zum Beispiel die der Green Barracks, der grünen Baracken, also der Umstellung von Kasernen auf erneuerbare Energien. Das hat auch bestimmte strategische Vorteile, da man dadurch auch möglicherweise eine größere Energieautonomie herstellen kann und auch eben deutliche Verbesserungen der Versorgung erzielen könnte. Wenn man das jetzt nochmal im Blick nimmt, Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, dann sind eben diese parallelen Emissionsminderungen in allen Sektoren erforderlich. Das will ich nochmal ganz stark herausstellen, warum, auch wenn es jetzt vergleichsweise niedrigere Emissionen sind als in anderen Sektoren, das wichtig ist, auch hier jetzt anzusetzen, weil wir eben auf Null Emissionen gehen wollen. Und dadurch, dass wir jetzt uns auch schon stark verzögert haben in unseren Emissionsminderungsbemühungen über die vergangenen Jahrzehnte, muss nun vieles parallel passieren. Es geht also nicht, dass wir jetzt erst sagen, okay, am einfachsten ist jetzt der Energiesektor, dann machen wir irgendwann Verkehr und Gebäude, dann als letztes oder als vorletztes dann den militärischen und Entwicklungszusammenarbeitsbereich. Das wird für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und vermutlich auch der 2-Grad-Grenze nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen überall parallel uns anstrengen und gerade auch Beschaffungsrichtlinien verändern und auf Nachhaltigkeit auslegen, wenn es um Ausrüstung geht, die einen sehr langen Lebenszyklus haben. Also gerade schweres Gerät wird jetzt nicht für 5 Jahre bestellt, sondern die haben einen Lebenszyklus von 10, 20, 30 Jahren oder mehr. Wenn man jetzt auf andere Länder blickt, US-Militär mit einem wirklich sehr großen CO2-Fußabdruck, fast 60 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr 2017 beispielsweise, dort wurde ebenfalls auch das Sicherheitsrisiko des Klimawandels erkannt und auch die Emissionsminderung in gewisser Weise als Chance erkannt. Also die US-Armee hat beispielsweise nun sich ein Ziel gesetzt, eine Emissionsreduktion in der Armee, also in diesem Zweig des Militärs, zu erwirken von 50% bis 2030 im Vergleich zu 2005 und wollen eben auch Innovationen fördern, beispielsweise im Nutzen synthetischer Kraftstoffe zum Antrieb von bestimmten militärischen Geräten, wie zum Beispiel Kampfflugzeugen und Ähnlichen. Also es gibt da verschiedene Bereiche. Und natürlich ist die Umstellung der Liegenschaften, also die Nutzung von grüner Energie für Kasernen oder Ähnliches, deutlich einfacher zu gewährleisten, weil es eben hier schon sehr weit fortgeschrittene Technologien gibt, als jetzt im Bereich des Transports oder des Antriebs. Es ist aber wichtig, in diese Forschung auch zu investieren, um durch solche auch längerfristigen Investitionen dann auch Innovationen im zivilen Bereich zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist es so, dass es sich auch mögliche strategische Vorteile ergeben durch die sogenannte grüne Verteidigung, wenn man beispielsweise unabhängiger wird von den logistischen Notwendigkeiten, die eine Versorgung mit fossilen Energien beispielsweise bei Auslandseinsätzen voraussetzen. Darüber hinaus gibt es eben auch die Frage, die immer, denke ich, auch wichtiger wird, von Angriffen, Cyberangriffen auf nationale Stromnetze, Infrastruktur. Und hier kann es eben auch von Vorteil sein, wenn Baracken, wenn Kasernen unabhängiger vom nationalen Energienetz sind, also einzelne Kasernen unabhängiger von nationalen Energienetzen sind, als jetzt das gesamte Stromnetz durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Deswegen gibt es beispielsweise auch die EU Climate Change and Defense Roadmap oder den Report Greening the Blue Helmets von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir eine kurze Umfrage starten, und zwar die erste Frage: Durch welche Faktoren gab es die meisten neuen Binnenvertreibungen in den vergangenen Jahren? Hier bitte ich nun die Zuhörerschaft abzustimmen. Es geht, wie gesagt, um Binnenvertreibungen, also Vertreibungen innerhalb eines Landes.
So, das ist jetzt die erste Stelle, die ich angekündigt hatte, an der ihr abstimmen könnt sozusagen. Ich lasse euch jetzt ein bisschen Zeit dafür, dann geht's mit dem Vortrag gleich weiter.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Gut, ich glaube, wir stoppen hier mal die Umfrage und sehen eigentlich eine ähnliche Verteilung. Also von 227 Stimmen entfallen 48% auf Konflikte, also Personen, die denken, dass Konflikte die meisten neuen Binnenvertreibungen ausgelöst haben, und 52%, die glauben, dass Naturkatastrophen die meisten neuen Vertreibungen ausgelöst haben. Es waren tatsächlich Naturkatastrophen, die meisten neuen Binnenvertreibungen ausgelöst haben. Und gleich will ich noch etwas einsteigen, wie das zustande kam. Genau, wir gucken uns mal die Zahl der Binnenvertreibungen für ein bestimmtes Jahr an, also 2020, was aber einem generellen Trend entspricht. Das sind Zahlen vom Internal Displacement Monitoring Center, die eben sich Binnenvertreibungen anschauen vom Jahr 2020. Und man sieht hier, dass durch Gewalt und Konflikte es 2020 knapp 10 Millionen neue Vertreibungen gab und durch Naturkatastrophen etwa 30 Millionen neue Vertreibungen. Von diesen Vertreibungen sind die meisten wetterbedingte Naturkatastrophen gewesen. Also weniger beispielsweise durch Erdbeben. Das könnte dieses Jahr beispielsweise durch das desaströse Erdbeben in der Türkei und in Syrien anders aussehen von der Verteilung. Aber im Jahr 2020 standen insbesondere die wetterbedingten Naturkatastrophen hier im Vordergrund. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass Naturkatastrophen natürlich auch mit einer gewissen natürlichen Variabilität auftreten, also Extremwetterereignisse beispielsweise. Und dass aber durch den Klimawandel nun solche Ereignisse häufiger und mit größerer Intensität auftreten. Das bedeutet eben, dass diese Vertriebenen durch diese Naturkatastrophen jetzt nicht alles auf den Klimawandel zurückzuführen sind, aber dass insgesamt eben der Trend dahin geht, dass solche Naturkatastrophen häufiger und schwerwiegender werden und dass auch mehr Menschen durch Bevölkerungswachstum in den stark vom Klimawandel betroffenen Gebieten leben. Zu der ganzen Frage von Klimawandel und Migration habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Sturmnomaden, in dem ich meine Forschung zu diesem Themenfeld der letzten Jahre auch verarbeite. In verschiedenen Ländern habe ich mit Menschen gesprochen, die aufgrund von Klimafolgen migriert sind. Also entweder als Vorbereitung auf eine kommende Katastrophe freiwillig oder eben als Reaktion darauf, was deutlich häufiger auftrat. Und habe mich damit beschäftigt, was passiert mit den Menschen eigentlich, die von solchen wetterbedingten Naturkatastrophen betroffen sind und wie geht es ihnen nach dieser Migration. Und was man eben oft feststellen muss, ist, dass eine Anpassung an die Klimakrise durch Migration im Sinne der Lebenssicherung, also der Sicherung des Überlebens zwar möglich ist, aber dass im Sinne einer Anpassung wie zum Beispiel eines Deichbaus, dass dann das Leben irgendwie auf dem gleichen Niveau weitergehen kann wie bisher, oft nicht möglich ist, sondern Menschen wandern oft in sehr schwierige Bedingungen ein, sie wandern oft in urbane Armutssiedlungen ein und befinden sich dann etwa in einer Art Armutsspirale. Die Gründe für Migration sind sehr, sehr vielseitig. Es gibt politische Treiber, demografische Treiber, ökonomische Treiber, soziale Treiber und auch Umwelttreiber von Migration. Und der Klimawandel wirkt sich eben auf diese verschiedenen Treiber aus. Also er kann zum Beispiel ökonomische Lebensgrundlagen zunichte machen, er kann politische Instabilitäten auslösen, er kann ganz konkrete Umweltprobleme auslösen. Und dann liegt es immer noch an dem Haushalt, an dem Individuum, das migriert, sich zu entscheiden, ob sie bleiben oder gehen. Und diese Entscheidung ist wiederum von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst. Etwa die Kosten, die mit der Migration verbunden sind, sowohl die finanziellen Kosten als auch die sozialen Kosten, also der Verlust von Kultur möglicherweise, der Verlust der Heimat, also das Wegziehen aus der eigenen Heimat, aus dem eigenen Sprachraum wohlmöglich. Und es gibt eben auch Menschen, die angesichts sehr großer Risiken sich trotzdem entscheiden zu bleiben. Und ein Faktor, der eben die Risiken von Klimamigration vergrößert, ist eben der unzureichende Schutz der Betroffenen. Die meiste Migration aufgrund von Klimafolgen verläuft innerhalb von Ländern. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Menschen wollen oft zurückkehren in ihre angestammten Gebiete, nachdem eine Klimafolge aufgetreten ist. Also das sieht man beispielsweise auch bei uns in Deutschland im Ahrtal, dass doch viele Menschen gerne dort wieder leben möchten, wo sie vorher gelebt haben. Manche ziehen auch weg, aber meistens dann auch nicht sehr weit weg, sondern meistens dann vielleicht in ein umliegendes Gebiet, weil sie auch weiter in ihrer Tätigkeit nachgehen wollen. Und das trifft natürlich auch in anderen Ländern zu. Also Menschen möchten in ihrem eigenen Kulturkreis oft bleiben oder dorthin dann zurückkehren, sobald eine Besserung der Situation eintritt. Deswegen sind hier ganz wichtig die Guiding Principles, also die Leitlinien für interne Vertreibung, also Internal Displacement, die zwar sehr wichtige Grundsätze festschreiben, aber nicht bindend sind. Und selbst dort, wo sie in rechtlich bindende Gesetzgebung umgewandelt worden sind, werden diese Gesetze oft nicht eingehalten oder sind kaum einklagbar, weil Gerichte überlastet sind, gerade in Gebieten mit sehr hoher Binnenvertreibung. Oft sind Menschen, die betroffen sind, auch nicht gut über ihre Rechte informiert. Das betrifft zum Beispiel Menschen, die sehr nah mit den Ökosystemen zusammenarbeiten, also FischerInnen, BäuerInnen, Kleinbauern. Ja, diese haben oft nicht so einen guten Zugang in vielen Ländern zur Bildung, um dann eben auch entsprechend ihre Rechte wahrnehmen zu können. Dann die Genfer Flüchtlingskonvention. Diese definiert den Flüchtlingsbegriff über das Moment der Verfolgung, also politische Verfolgung oder eine anderweitige Verfolgung, als Grundlage für einen Anspruch auf Schutz. Und dieses Moment ist im Falle von Klimafolgen eben nicht gegeben. Das heißt, Menschen, die grenzüberschreitend migrieren wollen aufgrund von Klimafolgen, das kann zum Beispiel sehr relevant werden bei den Kleininselstaaten, die in Gänze ihres Territoriums bedroht sind, Dass in diesem Fall eben Menschen versuchen, grenzüberschreitend zu migrieren, wird nicht ermöglicht durch die Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, es gibt keinen Anspruch auf Schutz, auf Asyl oder Ähnliches. Deswegen gibt es diese Rechtslücke, die aus meiner Sicht auch gefüllt werden muss. Das liegt unter anderem daran, dass die unter Zunahme von Klimafolgen eben auch mehr Menschen möglicherweise zur Vertreibung, zur Migration oder zur Flucht gezwungen werden. Und die Weltbank hat hier einen Bericht erstellt, den sogenannten Groundswell Report, der das mal modelliert. Da sind jetzt nicht alle Klimafolgen drin vereint worden, weil das eben auch wissenschaftlich sehr schwierig ist. Aber gerade bei den langsameren Veränderungen, da sieht man schon, dass diese auch perspektivisch sehr viele Menschen zur Migration zwingen werden. Und sie haben sich hier eben die interne Migration angesehen, die Binnenmigration, und dann mal ein pessimistisches Szenario errechnet, wo es eine ungleiche Verteilung von Wohlstand gibt und einen sehr stark voranschreitenden Klimawandel. Und in diesem Szenario könnten über 2 Millionen Menschen durch den Klimawandel zusätzlich vertrieben werden. In einem optimistischeren Szenario, wo Klimaschutz durchgesetzt wird, wären das in verschiedenen Weltregionen, also 6 Regionen wurden hier betrachtet, etwa 75 Millionen Menschen. In jedem Fall eine sehr große Anzahl von Personen, die durch Klimafolgen betroffen sein werden und durch diese zur Binnenmigration gezwungen werden. Und gerade wenn man sich hier die höheren Zahlen ansieht, also die pessimistischeren Szenarien, muss man eben davon ausgehen, dass diese Vertreibung eben nicht alleinig innerhalb von Landesgrenzen stattfinden wird, sondern möglicherweise auch kaskadische Effekte über Grenzen hinweg haben wird. Aber diese wiederum sind natürlich sehr stark begrenzt durch das Grenzregime. Also die Möglichkeit zu migrieren ist ja nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine Frage von Grenzregimen und der Möglichkeit, durch verschiedene Staatsangehörigkeiten Grenzen eben überwinden zu können oder diese eben nicht überwinden zu können. Das heißt, diese Frage ist eben auch, betrifft eben auch die Zukunft der Grenzregime. Wenn wir uns nun weitere Klimafolgen ansehen und ihre Dimensionen für menschliche Sicherheit herausstellen, ist auch nochmal das Thema Klima und Gesundheit sehr, sehr wichtig. Also Klimafolgen als mögliches Gesundheitsrisiko. Und da muss man einfach wissen, dass schon in Deutschland auch viele Menschen durch klimatische Extreme zu Tode kommen. Beispielsweise gab es mehr als 19.000 hitzebedingte Sterbefälle in den Sommern 2018 bis 2020. Und das bedeutet eben wiederum, dass die menschliche Sicherheit beeinträchtigt wird durch eben diese zunehmenden Hitzeextreme. Und das natürlich nicht nur in Deutschland. Jetzt kommen wir zur nächsten Umfrage. Wirkt sich der Klimawandel auf die Entstehung von Konflikten aus? Hier gerne nochmal die Umfrage starten. Jetzt sind Sie wieder gefragt. Also, wirkt sich der Klimawandel bereits heute auf die Entstehung von Konflikten aus? Ja, nein, vielleicht.
Ja, und hier ist die zweite Abstimmung. Ihr könnt jetzt auch nochmal im Geiste mit abstimmen. Und auch dafür gebe ich euch wieder ein bisschen Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
So, wir haben eine extrem hohe Wahlbeteiligung, also 88% davon können andere nur träumen. Wir haben von 258 Anwesenden 230 Stimmen bekommen. Und zwar haben 92% gesagt, ja, der Klimawandel wirkt sich bereits heute auf die Entstehung von Konflikten aus. Nur 2%, also 4 Personen, haben gesagt, nein. Und 7% haben gesagt, vielleicht. Vielen Dank für die Abstimmung. Ich werde das jetzt noch nicht ganz auflösen, weil die Antwort natürlich sehr komplex ist und Sie sich dann nochmal Ihr eigenes Bild dazu machen können. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie steht es um den Zusammenhang von Klimawandel und Konflikten auch im Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung, also der Beirat der Bundesregierung. Und sind hier auf verschiedene Fallbeispiele eingegangen und haben in dem Zuge auch uns nochmal den wissenschaftlichen Kenntnisstand vorgenommen und zusammengefasst. Und da möchte ich Ihnen einfach nochmal eine Handvoll Zitaten zukommen lassen, also die eben den Stand der Forschung widerspiegeln. Also es gibt hier vor allem drei Publikationen, die ich gerne kurz besprechen würde. Das eine ist die Studie von Kelly et al. In PNAS, also einem sehr hochrangigen wissenschaftlichen Journal. Und ich zitiere hier einen Satz daraus. Es gibt Evidenz dafür, dass die Dürre der Jahre 2007 bis 2010 zu dem Konflikt in Syrien beigetragen hat. Es war die schlimmste jemals gemessene Dürre und sie verursachte umfangreiche Ernteausfälle und massive Migrationsbewegungen von Bauernfamilien in urbane Zentren. Dann eine Studie, die etwas 2 Jahre später erschienen ist, von Schleusner et al., ebenfalls in PNAS, die, ich zitiere, gesagt hat, in Ländern, die eine ethnische Fragmentierung aufweisen, erhöht sich das Risiko des Ausbruchs bewaffneter Konflikte. Und dann noch eine Studie, die eine Expertenbefragung gemacht hat und herausgefunden hat, Experten sind sich einig, dass das Klima Auswirkungen auf gewaltsame innerstaatliche Konflikte hat. Aber andere Treiber wie niedrige sozioökonomische Entwicklung oder niedrige staatliche Kapazitäten werden als substanziell einflussreicher gewertet und die Wirkungsmechanismen von Klima zu Konflikt sind weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Also es gibt schon einen gewissen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Klimafolgen sich auf gewaltsame Konflikte auswirken, also beispielsweise Konfliktkonstellationen verschärfen können. Aber natürlich ist sozusagen die Entscheidung des Einsatzes von Gewalt selbst unter einem sehr prekären Umstand, also unter massivem Ressourcenschwund, immer noch eine Entscheidung von bestimmten Akteuren, also von bestimmten beispielsweise Regierungsmitgliedern, Regierungen, von Militärs und so weiter. Das heißt, dass eben andere Faktoren hier heute eine größere Rolle spielen als quasi das Hintergrundrauschen der Klimakrise. Und wir müssen dazu eben auch noch ins Auge fassen, dass wir momentan noch bei einer relativ moderaten Erwärmung von 1,2 Grad über, also etwa einem 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen, dass aber bei deutlich schwereren Klimafolgen zumindest die Konfliktkonstellationen sich nochmal deutlich verschärfen könnten. Also wir haben dann eine Zunahme von Interessenskonflikten über schwindende Ressourcen. Ob diese dann gewaltsam oder nicht gewaltsam ausgetragen werden, ist dann nochmal eine andere Frage. Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel Deutschland vornehmen, auch Deutschland hatte schon Konflikte aufgrund der Klimakrise, aber vor allem Interessenskonflikte. Beispielsweise haben wir sehr schwere Dürrejahre hinter uns und diese haben natürlich erstmal einen Interessenskonflikt verursacht zwischen Steuerzahlern, LandwirtInnen, VerbraucherInnen auch möglicherweise, ja, und der Regierung, in wie welcher Höhe Landwirten eine Ausgleichszahlung geleistet werden soll, um eben diese Verluste über beispielsweise das Maß von landwirtschaftlichen Versicherungen auszugleichen. Und das wurde dann diskutiert, auch mit der Öffentlichkeit diskutiert, und dann wurde ein Kompromiss gefunden. Und Deutschland hat natürlich auch noch andere Mechanismen, wie etwa eine soziale Absicherung, Versicherung und so weiter, die einen solchen Verlust durch Dürren zumindest abfedern können und eben auch bestimmte Instrumente des Interessensausgleichs. Und in Ländern, die solche unterschiedlichen Vorkehrungen nicht haben, könnten eben wachsende Klimafolgen zu einer verstärkten Konfliktlage führen, die dann eben auch nicht immer vielleicht friedlich ausgetragen wird. Dennoch ist natürlich der Klimawandel sozusagen kein Feigenblatt für das Durchsetzen Partikularinteressen unter Gewalt. Also deswegen steht es eben oft auch zur Debatte, ob die Klimakrise missbraucht werden könnte von politischen Entscheidungsträgern, die Gewalt anwenden wollen. Natürlich kann das ausgenutzt werden, aber das verändert die Sachlage ja nicht. Dass natürlich auch Einzelne in der Verantwortung stehen, beispielsweise Regierungen wie die Assad-Regierung, das Assad-Regime, wenn sie zur Gewalt greifen. Interessanterweise ist es schon heute so, dass die größten Friedensmissionen, die von der UN administriert werden, in Ländern stattfinden, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. 10 der 21 UN-Peacekeeping-Missionen fanden in Ländern statt, die eben als schwerstens vom Klimawandel betroffen gelten. Und das scheint jetzt erstmal nicht so besonders viel, also 10 an ungefähr die Hälfte. Aber was wichtig zu verstehen ist, dass in diesen 10 auch das meiste Personal der UN-Peacekeeping-Missionen sich befindet. Also von 92.000 UN-Peacekeepers sind 80%, also 75.000 in diesen 10 Ländern. Deswegen ist auch so wichtig, dass die Menschen, die dort auch im Einsatz sind, ein gewisses Grundverständnis auch über die Klimarisiken, die bei den Konflikten auch vielleicht gar nicht die auslösenden Faktoren waren, aber den Konfliktverlauf zum Beispiel betreffen können, dass dieses Wissen darüber auch vorhanden ist und dafür Menschen sensibilisiert werden. Als ein konkretes Beispiel vielleicht nochmal die Farmer-Hörder-Ressourcen-Konflikte entlang ethnischer Linien, wie etwa in der Konflikteskalation Burkina Faso. Ich habe in Burkina Faso 2017 geforscht an der Grenze zu Mali, in einem Gebiet, das nun sehr stark vom Konflikt betroffen ist, der vielfältige Gründe hat. Aber wir haben damals uns eben mit der Frage von Vertreibung auseinandersetzt und schon vor Einsatz des Konfliktes migrierten Menschen in dem Versuch, Ernteausfälle auszugleichen durch ein extra Einkommen während der Migration. Dies gelang in dem von uns analysierten Fall nicht. Die Menschen, also es waren vor allem Männer, die aus einem Dorf migriert sind und dann wieder zurückkehrten nach der Saison, der saisonalen Migration, konnten nicht ihre Ernteausfälle begleichen durch die Migration, sondern kehrten oft mit leeren Händen zurück. Und darüber hinaus, über diese Migrationskomponente, das waren eigentlich sesshafte Bauern, die dann eben zur Migration gezwungen waren, gibt es eben auch die nomadischen Viehhirten, die auch unter Klimafolgen leiden, eben dadurch, dass sie Verluste von Herden hinnehmen müssen, weil beispielsweise Regen, Niederschläge unregelmäßiger werden. Es geht gar nicht mal so stark darum, wie ist der quasi Durchschnittsniederschlag in einem Jahr oder in einem Monat, sondern wie verteilt sich dieser Niederschlag. Das ist insbesondere in landwirtschaftlichen Systemen wichtig, die auf diesen Niederschlag komplett angewiesen sind, weil sie etwa keine Bewässerungssysteme haben. Das heißt dann, wenn für einige Wochen der Niederschlag ausbleibt und dann ganz viel Regen fällt, was dann im Mittel möglicherweise keine Veränderung bedeutet, aber eben diese Verteilung sich verändert, dann können Ernten sehr stark dezimiert werden oder völlig sich dezimieren. Dann gibt es einen großen Armutsdruck. Und es können auch Viehherden nicht mehr ernährt werden, wenn nicht klar ist, wann setzt der Regen wo ein. Und traditionellerweise folgen nomadische Viehhirten eben dem Regen. Und wenn der eben immer unberechenbarer wird, ist das eben deutlich schwieriger. Und dazu kommt eben mehr Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben. Der Anbau von sogenannten Cash Crops, die auch möglicherweise wasserintensiver sind als traditionell angebaute Sorten, das alles führt eben dazu, dass sich Interessenskonflikte zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Viehhirten dann auch verschärfen. Wichtig dabei zu verstehen ist auch, dass nicht nur die ökonomischen Lebensgrundlagen gefährdet sind, sondern an genau diesen Lebensgrundlagen ja auch bestimmte Identitäten hängen. Also etwa erfolgreiche nomadische Viehhirten, die sich über die Größe ihrer Herde, über die Kultur, die mit dieser sogenannten Transhumans, also Wanderweidewirtschaft definieren. Diese Identität geht eben auch verloren, wenn sich das Klima rapide verändert und diese Art der Lebensweise nicht mehr möglich ist. Und wenn es dann keine andere Identität gibt oder keinen anderen Lebensunterhalt, der dann identitätsstiftend ist, dann haben eben auch terroristische Gruppierungen leichtes Spiel, dort gezielt zu rekrutieren und über identitätsstiftende Ideen auch Personen anzuwerben. Auch hier nochmal der Hinweis, dass sich eben je nach Erwärmungsgrad das auch nochmal deutlich verschärfen könnte. Beispielsweise in Burkina Faso könnte die Zahl der sehr heißen Tage unter verschiedenen Erwärmungsszenarien deutlich zunehmen, also Tagen, die über 35 Grad warm sind. Und gerade in höheren Emissionsszenarien würden auch gerade in den fruchtbareren Gebieten diese Veränderungen dann eintreten, also diese Erhöhung der Anzahl der besonders heißen Tage. Vielleicht nochmal so ein Interviewausschnitt von einer Person, die aufgrund von diesen Dürren gewandert ist, also wie so ein Interview auch abläuft. Wir haben dann gefragt, also was sind die Gründe der Migration? Also diese Person ist nach Mali migriert. Es war Armut, hat sie uns geantwortet. Was für eine Art von Armut? Das Problem mit dem Essen. Und was haben wir dann gefragt, was hat dazu geführt, dass ihr kein Essen habt? Dann hat die Person gesagt, es war der niedrige Niederschlag. So, dann sieht man schon mal an diesem Beispiel, dass die Menschen erstmal Armut sagen und dann zählen sie natürlich auch schnell als ökonomische Armutsmigranten. Aber wenn man dann nochmal nachfragt, dann sieht man natürlich, heißt das Ernährungsunsicherheit und natürlich kann das auch aufgrund von beispielsweise fehlenden Niederschlägen der Fall sein. Dann haben sie uns ihre Lebensbedingungen dort beschrieben. Also hat dann uns erzählt, ja, also der ist dann um 5 Uhr morgens aufgestanden, um zu arbeiten und dann um 7 Uhr abends zurückgegangen. Schwerste körperliche Arbeit auf industriellen Zuckerrohrplantagen. Und dann haben wir gefragt, naja, und als du dort warst, hast du Geld an deine Familie gesendet? Das war ja der ganze Zweck dieser Migration. Nein. Und dann haben wir gefragt, und als du zurückgekommen bist, hast du Geld wieder mit zurückgebracht? Die Antwort war wieder nein. Also bist du ohne Geld zurückgekehrt? Und die Antwort war dann ja. Und dann haben wir gefragt, was ist dann passiert? Haben sie euch nicht bezahlt oder was mit dem Geld passiert? Ja, unser Boss ist mit diesem Geld verschwunden. Und das ist jetzt kein Einzelfall, sondern diese Geschichten wurden uns immer und immer wieder von verschiedenen Personen in diesen Interviewsituationen erzählt, dass eben mehr versprochen worden ist, als dann nachher bezahlt worden ist, dass sie deutlich höhere Kosten hatten, dass sie auf einmal einen Schuldschein ausgestellt bekommen haben für den Transport dahin, den sie dann ableisten mussten, also eine Art von Schuldknechtschaft, die dann tatsächlich auch vorherrschte. Und dass eben sie ihren Familien nicht helfen konnten. Und wenn man jetzt die andere Seite sieht, also das waren jetzt männliche Migranten, die in verschiedene Orte migriert sind, um zu arbeiten. Wenn man auf die andere Seite blickt, also die Frauen, die zurückgeblieben sind, hatten eben auch eine doppelte Arbeitslast, beispielsweise durch die weitere Bewirtschaftung des Felds, die Kindererziehung, den Haushalt, alles lastete auf ihnen. Sie hatten kein extra Einkommen, das sie für ihre Nahrungssicherung nutzen konnten. Man sieht hier eben an diesem Beispiel, dass diese Migration eben schon jetzt, also bestimmte Migrationsbewegungen schon jetzt im Kontext von sich verändernden Umweltbedingungen stattfinden und dass oft eben die Lebensgrundlagen nicht gesichert werden können über diese Migration. Als Ausblick nochmal, weil ich das vorhin angekündigt habe und dabei würde ich es dann vielleicht auch sich bewenden lassen, das Thema umweltbasierte Mediation, Environmental Peacebuilding, das definiert wird als Prozess der Verwaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt zur Unterstützung eines dauerhaften Friedens. Das ist eben eine Methode, die in ganz unterschiedlichen Kontexten angewandt wird, der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung bestimmter Flächen, bestimmter natürlicher Ressourcen, um eben auch möglicherweise entstehende Konflikte um diese Ressourcen zu verhindern und auch das eben zu nutzen für ein dauerhaftes, friedliches Zusammenleben. Das heißt, es gibt viele Ansätze, hier zum Beispiel als einen Hinweis die Goodwater Neighbors, die eben unterschiedliche Personengruppen aus Israel, Palästina und Jordanien zusammengebracht haben, um nachhaltig gemeinsam zu arbeiten. Oder auch in Buena Milpa hier das Beispiel aus Guatemala, wo eben auch Personen zusammengearbeitet haben, um eine friedliche gemeinsame Lösung von Umweltproblemen zu erwirtschaften.
Kira Finke war das mit einem Vortrag über die Zusammenhänge von Klimawandel und Sicherheit. Ja, und zum Thema Klimawandel habe ich noch eine Hörempfehlung von uns. Wenn ihr mitreden wollt, zum Beispiel bei der Frage, was in der Klimabilanz besser abschneidet, Atomkraft oder Photovoltaik, warum CO2 wichtig ist, man aber mehr über Schmetterlinge sprechen sollte und was das alles mit uns zu tun hat, dann hilft euch der neue Podcast von Deutschlandfunk Nova, Update Erde. Jede Woche erzählen zwei Hosts aus den Wissensnachrichten, was sich in der Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Biodiversität getan hat. Verständlich, konstruktiv, lebensnah und ja, auch unterhaltsam. Und obendrauf gibt es Ideen, was ihr selbst tun könnt. Zum Beispiel kochen im Bett. Das nenne ich mal einen Teaser. Den Link findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen gibt es immer freitags, überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, und in unserer nächsten Folge geht es um die Frage, ob und wie man in der heutigen Welt guten Gewissens Pazifistin sein kann. Dann hören auch wir uns wieder. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.